Wollen wir noch einmal aufstehen und beten. Herr Jesus, wir möchten als solche Menschen vor dir stehen, die hungrige Seelen haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort austeilst, dass es unsere Herzen erreicht und unser Leben prägt. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen unter dein Wort kommen durften, dass wir dir begegnen, dem, der wirklich unseren Lebenshunger stillt. Wir möchten dir auch unsere Geschwister noch einmal anbefehlen, die nicht hier sein können wegen Krankheit, wegen Not, aber auch vielleicht wegen Urlaub und Erholung. Herr Jesus, schenkt, dass sie auch heute Morgen Begegnungen mit dir haben. Amen. Ich hätte etwas anzubieten. Ich würde gerne jemanden zu uns nach Hause auf die wunderschöne Betonsteinterrasse einladen, mit diesem Blick auf die Hochplatte zum opulenten Abendessen. Gibt Brotzeit. Eine Bedingung hätte ich. Ihr solltet möglichst schon um 4 Uhr kommen, weil es müsste die Hecke geschnitten werden, der Rasen gemäht und das Auto gewaschen werden. Hätte jemand Interesse? Ich sehe, ihr seid alle sehr vernünftig. Jetzt stell dir vor, dein Chef kommt zu dir. Ich weiß nicht, wo du arbeitest, aber nehmen wir an, du arbeitest in einer großen Firma. Und der Chef kommt zu dir und sagt, ich habe sie beobachtet. Sie sind ein netter Kerl, vertrauenswürdig. Sie wissen doch, ich habe eine Villa am Lago Maggiore. Schön oberhalb an den Bergen gelegen, mit Blick auf den Lago Maggiore. Es ist ein Koch vorhanden, Gärtner, alles ist da. Aber aus privaten Gründen kann ich dieses Jahr meine Villa nicht nutzen. Ich würde Ihnen 6 Wochen Sonderurlaub geben und Sie bitten, fahren Sie doch für mich an den Lago Maggiore. Genießen Sie alles. Ich hätte nur eine kleine Bedingung. Der Jaguar in der Garage müsste bewegt werden. Sie sollten doch 1-2 Mal in der Woche einen schönen Ausflug machen. Wer würde annehmen? Wer würde annehmen? Ein gewaltiges Angebot, eine kleine Gegenleistung. Ich habe noch ein Angebot. Ein Leben lang an der Seite des Schöpfers, des Königs der Könige, ewiges Leben in seiner himmlischen Welt, mitherrschen mit ihm, Teilnahme an seiner Hochzeit, eine eigene Wohnung in seiner neuen Welt, Gesundheit garantiert, nie wieder Leid. Was wäre es dir wert? Was wäre dir dieses Angebot wert? Die ersten beiden Angebote waren fiktiv. Dieses Angebot ist real. Was ist es dir wert? Wir möchten heute weitermachen im Kolosserbrief. Und in unserem heutigen Predigttext geht eines der größten Loblieder auf unseren Herrn Jesus Christus voraus. Unser Text heute steht in Kapitel 1, Vers 24 bis 29. Aber vorher wollen wir uns noch ein wenig erinnern an das, was im letzten Abschnitt vor uns gestanden ist, was der Helmut Gareis vor 3 Wochen uns gepredigt hat. Paulus stellt in diesen Versen vor unserem Text den Herrn Jesus als das Ebenbild Gottes vor, als den Erstgeborenen aller Schöpfung, ja, als den Schöpfer und Erhalter der Welt selbst. Jesus Christus selbst ist der Grund und der Sinn alles Bestehenden. Dieser Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde, auch wenn unsere Reihen heute Morgen recht licht sind. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, der Erste überhaupt. Paulus sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Er ist der, der Frieden zwischen Gott und Menschen gestiftet hat und durch sein Blut Erlösung gebracht hat. Diese umwerfende Botschaft über Jesus wird von Paulus noch dadurch gekrönt, dass diese Tatsachen nicht etwas Abstraktes, unendlich Weites weg sind, so wie ein Chef, der eine Villa am Lago Maggiore hat, mit Marmorterrasse und nicht nur Betonsteinen. Nein, diese Botschaft, die Paulus hat, ist wesentlich realer und sie hat Bedeutung, direkte Bedeutung für die Kolosser damals und für dich und mich heute. Wie damals die Kolosser hat auch das Evangelium uns erreicht. Wir haben es im Glauben angenommen und sind somit, genau wie die Kolosser, durch Jesus Christus mit Gott versöhnt. Ja, Paulus darf im Vers 22 durch den Heiligen Geist mitteilen, dass wir sogar Teil am Leib, am fleischlichen Leib Jesu Christi, der Gemeinde, sind. Merkt ihr, das geht viel weiter, als nur 6 Wochen die Villa des Chefs benutzen dürfen. Hier hat Gott selbst uns zu einem Teil seines Wesens auf der Erde gemacht. Und damit meine ich nicht nur seine Gesinnung und seine Art mit Wesen, sondern seine leibliche Darstellung. Sein Leib, Christus das Haupt, die Gemeinde der Leib. So will Gott auf der Erde leben. Und er sagt, du bist nicht nur 6 Wochen lang Gnadengast. Nein, du bist Teil davon. Du und ich, ehemalige Feinde Gottes, sind sein Leib, seine Hand, seine Füße, untrennbar mit ihm, dem Haupt, verbunden. Wie hört sich das für dich an? Reißt es dich vom Hocker? Nimmt es deine Gedanken gefangen? Oder bist du gerade vielleicht bei Aubrunners in Gedanken auf Korsika und stellst dir vor, wie schön es wäre, dort am Strand zu liegen? Oder träumst du gerade von deinem Urlaub, der noch vor dir steht oder der gerade hinter dir liegt? Reißt es dich vom Hocker, dass hier etwas ist, was viel mehr ist? Hier ist jemand, der dich zu einem Teil von sich selbst macht. Und dieser Jesus ist nicht irgendjemand, sondern der Schöpfer und Erhalter des Universums, der Frieden gemacht hat zwischen dir und Gott. Reißt es dich? Oder ist nur ein müdes Lächeln da und du gehst zur Tagesordnung über? Für Paulus waren diese Tatsachen so entscheidend, dass er sein Leben daraufhin radikal umgestaltet hat. Er war bereit, jede Bedingung einzugehen, um ein Leben zu leben, das diesem Jesus Christus und seiner Stellung im Leib dieses Jesus Christus gerecht wurde. Er hat gesagt, wenn Gott mich dazu gemacht hat, dann will ich auch als Teil seines Leibes leben. Dann will ich so leben, dass ich, versteht mich recht, ein Christus bin. Deshalb heißen die ersten Jünger in Antiochien Christusse oder Christen. weil Christus in ihnen deutlich wurde. Unser heutiger Text wird uns zeigen, welche Kosten Paulus für diesen Jesus Christus auf sich nahm. Und Paulus wird uns dabei zu einem leuchtenden Vorbild. Wir wollen den Text lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 24 bis 29. Paulus schreibt: Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch von den Bedrängnissen oder Leiden des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Soweit Gottes Wort. Wenn man diesen Text zusammenfassen soll, wir haben ja einige unter uns, die TFM-Bibelkunde machen, die lesen die Bibel in einem Jahr durch und müssen zu jedem Kapitel eine Überschrift schreiben. Was setzen wir als Überschrift über unseren Abschnitt? Ich denke, es sind verschiedene Gedanken in unserem Abschnitt, aber das, was alles zusammenfasst, ist: Paulus stellt uns ein Leben als Glied am Leib Christi vor. Wie sieht es aus, wenn du als Glied an den Leib Christi gesetzt wirst und dann deine Stellung mit Leben füllen sollst? Und Paulus hat 4 Punkte, die ich heute Morgen vor uns stellen möchte. Der erste ist Leben mit ganzem Einsatz. Leben mit ganzem Einsatz. Das macht das Leben als Glied am Leib Christi aus. Vers 24. Ich lese ihn noch einmal. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus leidet. Nichts scheuen wir mehr als Leid. Wir tun alles, um Leid zu verhindern oder Leid zu lindern. Wie viele Menschen sind wir begegnet, die gesagt haben: Ich freue mich in meinen Leiden? Ist Paulus vielleicht der Erste? Warum? Was macht das Glück aus, das in Paulus die Freude im Leid hervorruft? Paulus nennt 2 Gründe, warum er sich im Leid freut. Das erste ist: Es sind Leiden für die Kolosser, Leiden für die Gemeinde in Kolossea. Und zweitens, es sind Leiden für Christus und seinen Leib, welcher die Gemeinde ist. Nun, wenn wir den Sinn des Leides kennen, dann können wir dem Leid vielleicht etwas Positives abgewinnen. Aber übertreibt Paulus hier nicht? Er kriegt zwar eine Villa im Himmel, aber Entschuldigung, ist der Preis nicht ein bisschen hoch? Ein Leben in Leid? Paulus sagt, ich kenne die Gründe, warum ich leide. Und diese Gründe erlauben es ihm sogar, sich in seinem Leid zu freuen. Paulus sagt nicht, ich schaffe es soeben, das Leid zu ertragen, sondern er sagt, ich freue mich. Ich leide für die Kolosser. Wir wissen nicht, wie sein Leid konkret aussah. Waren es Sorgen um die Gemeinde? Sorgen, die ihn vielleicht auffraßen? War es Gefängnis und Verfolgung, so wie er es in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28 beschreibt? Ich war oft im Gefängnis, oft in Gefahren, unter Räubern und was nicht alles. Und zudem noch die Sorge um die Gemeinde. Waren es vielleicht gesundheitliche Nöte, die er sich in seinem Dienst für Gott, für die Gemeinde zugezogen hatte? Oder waren es vielleicht einzelne Geschwister, die ihn angriffen, die ihn zu Fall bringen wollten, die ihm das Leben schwer machten? Wir wissen es nicht. Aber dass Paulus sein Leid in diesem großen Zusammenhang von Christus und seinem Leib sieht, macht ihm das Leid zur Freude. Vielleicht war es die Liebenswürdigkeit der Kolosser, wo er gesagt hat, für die nehme ich alles auf mich. So eine nette Gemeinde, so herzliche Geschwister, dafür kann man sich freuen, wenn man leidet. Wir wissen es nicht, aber Paulus geht weit darüber hinaus und sagt, mein Leid ist nicht nur ein Dienst für die Kolosser, sondern mein Leid dient dem Leib Christi weltweit. Es erfüllt ihn mit Freude, dem Leib Christi, den Christus sich durch seine Leiden ja selbst erworben hat, zu dienen. Auch wenn er dafür Einschränkungen und Unannehmlichkeiten auf sich nehmen muss. Mit allem Respekt vor der Einzigartigkeit und Allumfassenheit des Werkes Gottes, sagt Paulus, ich will ausführen, was Christus mit seinen Leiden begonnen hat, damit das Werk, die Gemeinde Gottes, nicht auf halbem Weg stehen bleiben muss. Bitte mit allem Respekt, unser Herr Jesus hat alles vollbracht. Es bleibt nichts offen, aber Paulus sagt, hier sind Kinder geboren, Gemeinden geboren. Und es ist wichtig, sie zu ernähren, zu pflegen, zu erbauen. Und er sagt, ich nehme mein Werk auf. Das ist meine Freude. Ein Leben in ganzem Einsatz. Ein Leben als Glied am Leib Christi. Kleine Frage. Wie sieht es mit dir und mir aus? Sind wir bereit, aus Liebe zu unserem Herrn Jesus, der uns in seinen Leib gestellt hat, die Gemeinde zu lieben, uns ganz für sie einzusetzen, mit Zeit, Geld, Kraft, Lebensenergie, bis hin zu Einschränkungen und Leid? Oder regt dich die Gemeinde auf? Stört es dich, dass vielleicht sich viele Dinge verändert haben, dass der Martin nicht mehr da ist, dass jetzt so junge Brüder schon mal predigen, dass die Geschwister dich oft nicht begrüßen, dass vielleicht der Gesang so lahm ist. Wie siehst du deinen Platz in der Gemeinde? ist es ein Platz, den du als Gnade empfindest? Und erfüllt es dich mit Freude, Einschränkungen, Unannehmlichkeiten auf dich zu nehmen, damit der Leib Christi erbaut wird? Selber dich zurückzunehmen, damit dem Leib Christi in Traunreuth, diesen liebenswürdigen Geschwistern hier, besser geht? Paulus lebt uns das vor und er möchte und er wünscht sich, und vielleicht ist das ein Teil seines Leidens, dass du und ich heute die Gemeinde genauso sehen, wie er es tat. Als einen Leib Christi, für die Christus selbst bedrängt wurde und selbst gelitten hat. Paulus hat noch weitere Gedanken, wie Leben als Glied am Leib Christi aussieht. Also das erste war ein Leben mit ganzem Einsatz. Das zweite ist ein Leben am richtigen Platz. Vers 25 und 26. Deren, da ist wieder die Gemeinde gemeint, Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Eine Frage zu Anfang. Kennst du Gottes Bestimmung für dich? Paulus' Bestimmung war es, der Gemeinde den Willen Gottes mitzuteilen und zu helfen, dass das Wort Gottes in der Gemeinde ausgerichtet, sagt er, wird. Oder vielleicht können wir ja übersetzen, dass es umgesetzt oder gelebt wird. Gottes Wort hat immer ein Ziel. Gottes Wort will verändern. Gottes Wort will Menschen prägen. Paulus sah in der Gemeinde keinen Spielplatz für Selbstverwirklichung. Die Gemeinde war für ihn nicht ein Raum, wo er seine Macht als Apostel ausführen konnte. Die Gemeinde war etwas, wo er dienen durfte. Die Gemeinde, das wusste er, gehört nicht ihm, sondern ist Leib Christi. Darum war für ihn klar, Christi Wort, das Evangelium, muss weiten Raum haben. Gottes Wort muss ausrichten, wozu es gegeben ist, nämlich Christus in uns zu offenbaren, alles in uns zu richten, was nicht seinem Wesen entspricht. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der vielleicht oder wahrscheinlich auch selbst Paulus war, schreibt in Kapitel 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn du auf dem OP-Tisch liegst und der Arzt das Skalpell einsetzt, dann haben wir Angst, ob er alles am richtigen Fleck findet und auch hinterher wieder alles an seinem richtigen Fleck ist. Aber stell dir vor, du liegst auf dem OP-Tisch und du müsstest wissen, der Arzt schneidet dich auf und er sieht deine Gedanken. Und er würde deine Gesinnungen, so wie du tickst, entdecken. Was so deine Motivationen hinter allem sind. Warum du sonntags morgens so nett lächelst. Ob es echt ist oder nicht. Ich glaube, ich würde sagen, keine Operation. Ich trage alles, was ich habe. fertig, das brauche ich nicht. Gottes Wort ist so ein Operateur. Das ist ein Skalpell, das macht Dinge sichtbar, die du lieber nicht wissen willst. Aber Gottes Wort ist so. Und warum ist es so? Weil es heilen will, weil es verändern will. Lass es zu. Wo hat Gott dich hingestellt? In die Gemeinde Traunreuth? Dann nimm deinen Dienst auf, hier in dieser Gemeinde. Auch wenn die Traunreuther Gemeinde dir vielleicht schwieriger vorkommt als die Kolosser für den Paulus. Vielleicht denkst du, Paulus, wenn du die Gemeinde in Traunreuth kennen würdest, hättest sowas nicht geschrieben. Doch, es geht nämlich nicht um die Menschen dort, sondern um das Haupt, den Herrn Jesus. Die Kolosser und die Traunreuther haben den gleichen wunderbaren Herrn. Und dieser Herr hat sie erwählt und gesagt, dich will ich. Und Menschen sind gekommen und haben gesagt, jawohl, du bist unser Herr und Heiland. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Und dieser Herr darf dich und mich an den Platz stellen, wohin er möchte. Er erwählt, er beauftragt. Möchtest du auch, dass die Einschränkungen, die das Leid, die damit verbunden sind, in dir Freude hervorrufen? Dann lass Gott die Befehlsgewalt über dein Leben und nimm den Platz an, an den er dich stellt. Vielleicht denkst du und bist überzeugt, mein Platz ist gar nicht so sehr der Dienst in der Gemeinde, mein Platz ist der Dienst an der Welt, Evangelisation. Was in der Gemeinde geschieht, ist mir relativ egal. Man muss halt zu einer Gemeinde gehören, man braucht eine gute Gemeinde im Hintergrund, damit man wirken kann in dieser Welt. Dann bitte ich dich, schau dir noch einmal ganz genau die Argumentation von Paulus an. Er sagt, es gibt ein Geheimnis seit Anfang der Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo es Zeiten überhaupt gibt und Geschlechter. Und dieses Geheimnis hat Gott jetzt geoffenbart in seinen Heiligen, in der Gemeinde, also in dir und mir, in seinem Leib, in der Ortsgemeinde hier in Traunreuth. Bist du bereit, dieses Geheimnis zu erfahren? Dieses Geheimnis zu erleben? Ein Teil dessen zu sein? Wenn das so ist, dann, und jetzt kommt der dritte Punkt von Paulus, dann leb als Teil dieser Gemeinde. Und Leben als Glied in der Gemeinde ist drittens ein Leben mit einer Botschaft. Einer Botschaft auch an die Welt. Aber versteht ihr, Paulus argumentiert ganz anders. Er sagt nicht, du brauchst eine Gemeinde hinter dir, um eine Botschaft an die Welt zu haben, sondern du musst Teil, Glied einer Gemeinde sein, damit Gott seine Botschaft dir überhaupt offenbaren kann, damit du überhaupt Teil dieses Geheimnisses sein kannst, damit du etwas hast, was du in der Welt offenbaren kannst. Nicht eine Gemeinde hinter dir, sondern du in einer Gemeinde. Schauen wir, welche Botschaft das dir und mir in die Hand gibt für die Welt. Vers 27 und 28. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden, damit ist die Welt gemeint, ist nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Hier endlich offenbart oder fasst Paulus das große Geheimnis der Weltgeschichte zusammen. Oh, diese Welt hat viele Geheimnisse. Viele Forscher forschen an der einen Weltformel, die alles beschreibt. Viele forschen, was in unserem Universum vor sich geht und reißen mehr und mehr Fragen auf. Viele Menschen und Forscher forschen, wie wir Menschen funktionieren. Und je mehr Antworten sie finden, je mehr Fragen tun sich aus. Hier ist die Weltformel. Die Formel, die alles beantwortet, alle glücklich macht, allen Menschen ewiges Leben gibt und einen Sinn im Leben. Ein Satz: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hast du das begriffen? Was bedeutet das für dich, für mich? Christus in uns, das ist der Inhalt des Evangeliums. Das ist das, was wir der Welt bringen dürfen. Christus wohnt in Menschen und macht sie vollkommen. Herrlichkeit. Wer das Evangelium darauf beschränkt, dass Christus uns die Sünden vergibt und uns in den Himmel bringt, verkürzt es gefährlich. Paulus macht sehr deutlich, die Gemeinde ist gelebte Evangelisation. Christus lebt in jedem von uns. Er vergibt nicht nur Sünden und ist die Fahrkarte in den Himmel. Nein, er ist Lebensinhalt. Er ist der, der dein und mein Leben ausfüllen will, der dein und mein Leben ausmachen will. Und er zeigt der Welt damit seine herrliche Hoffnung. Auch durch die schwache Gemeinde in Traunreuth. Kommst du dir auch manchmal so klein und schäbig vor, wenn du auf der Straße bist und Menschen ansprichst und ihnen sagen willst, ich möchte dir etwas bringen, was besser ist als dein Leben, nämlich das, was ich lebe. Und dann denkst du, habe ich überhaupt das Recht, so zu reden? Paulus sagt, ja, rede so, aber Christus lebt in dir. Das ist die Hoffnung. Nicht dein Reden überzeugt Menschen, auch wenn wir reden sollen. Dass Christus in dir lebt, das wird gesehen. Und das ist Hoffnung der Herrlichkeit für dich und die Welt. Vielleicht denkst du, sieht die Welt wirklich Christus in Traunreuth? Gunnar, malst du nicht ein schönes Traumbild? Kennst du unsere Gemeinde wirklich so schlecht? Da ist so viel Menschliches, so viel Schwaches, so viel Sündiges. Die Ältesten sind so unvollkommen. Christusähnliches. Es fehlt so viel. Da ist so wenig Hoffnung. Wie soll die Welt da das Evangelium begreifen? Vielleicht hast du recht. Ja, ich glaube, du hast recht. Aber genau darum geht Gott her und stellt heute Morgen diesen Text vor uns. Deshalb nennt Gott hier den Weg, wie das Geheimnis unter den Heiden er bekannt machen will. Und er sagt, durch Menschen, in denen er wohnt. Nicht die Menschen sind was Besonderes. Nicht die Menschen sind der Knüller, der überzeugt, sondern der Inhalt, Christus in ihnen. Wenn du eine gute Flasche Wein kaufst, warum kaufst du sie? Wegen dem Glas, was den Wein zusammenhält? Wegen dem Korken? oder wegen dem Inhalt? Weshalb? Weshalb soll die Welt überzeugt werden? Wegen uns als schwachen Gefäßen oder wegen dem Inhalt? Christus lebt in mir. Das Wichtige ist nur, dass du und ich voll von Christus sind. Christus will nicht die Flasche schöner machen. Christus will die Flasche ausfüllen. Versteht mich recht. Das ist die Botschaft, die Paulus uns gibt. Christus in der Gemeinde. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn unsere Gemeinde noch nicht vollkommen ist, Entschuldigung, es ist nicht unsere, es ist Christi Gemeinde. Oder kürzer gesagt, wenn die Gemeinde noch von Menschen besiedelt ist, in denen Christus noch weniger Inhalt ist, in denen er noch weniger deutlich wirst, dann darfst du und ich mich gebrauchen lassen, um diesen Menschen zu helfen, Christus ganz in sich aufzunehmen. Kann ein Mensch Menschen verändern? Nein. Aber Paulus sagt, dass wir sie in aller Weisheit lehren können, damit sie reifer werden und Gott sie als Zeugnis gebrauchen kann. Gott selbst will Menschen verändern. Und deshalb sagt Paulus, ist mein Platz, der Menschen Gottes Wort zu bringen, ihnen zu helfen, es umzusetzen, damit das Wort Gottes ausgerichtet wird, damit es ausrichten kann, wozu es gesetzt ist, nämlich Menschen zu Christussen, Abbilden von Christen zu machen. Mich begeistert das. Lest es mal in der Apostelgeschichte. Ich denke, es ist Kapitel 8, wo die Antiochiger, die Jünger dort, zuerst Christen genannt wurden. Wir gehen auf Theo und machen es andersrum. Wir sagen, Christen sind für alle. Wir müssen zu Jüngern werden. Dort war es genau umgekehrt. Da waren Menschen, die folgten Jesus nach und die Welt sagte, schau mal da, wieder so ein kleiner Christus. Christen. Bist du Christ? 2. Korinther 3, Vers 18, ein viel zitierter Vers, aber er sagt genau, wie es funktioniert. Wir alle, aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, ich denke wie im Wort Gottes, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Dienst an Menschen der Gemeinde ist Dienst an Menschen dieser Welt. Denn sie sehen Christus in ihnen. Das ist Hoffnung der Herrlichkeit. Nachdem wir gesagt haben, Leben mit ganzem Einsatz, Leben mit einer Bestimmung, Leben mit einer Botschaft, kommt der vierte Punkt. Paulus sagt, Leben am Leib Christi ist Leben im Dienst mit Gottes Kraft. Vers 29, der letzte Vers. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Kraft oder mit Macht. Wie jeder andere Dienst, so erfordert auch der Dienst an so etwas Vollkommenem wie dem Leib Christi Kraft. Wenn du dienen möchtest, strengt es an. Paulus sagt, es ist Arbeit und Ringen, also nicht nur ein bisschen Rasen mähen. Nicht nur ein bisschen vergnügsame Arbeit und dann chillen. Ringen ist anstrengend. Es geht sehr schnell über die eigene Kraft. Wie gut, dass nicht wir etwas bewirken, sondern dass Christus selbst in der Gemeinde und damit auch an dir und mir wirken will. Diese Kraft ermüdet nicht und Paulus sagt, sie erreicht das Ziel nicht nur knapp, sondern mit Macht. Sie schafft das locker. Lassen wir sie an uns wirken. Hier schließt sich der Kreis. Gott will keine starken Männer, keine Helden, die man bewundern kann an der Gemeinde. Er will keine perfekte Gemeinde, die dasteht wie Persil am Himmel. Nein, er will schwache Menschen. Er will Menschen, die sich ausfüllen lassen von ihm. Gott will keine Mogelpackung. Er will kein tolles Etikett und eine brillante Flasche, sondern er will ein brillanter Wein in einer schwachen Flasche sein. Christus allein. Warum? Damit er in allem den Vorrang hat. Damit er in allem geehrt wird. Schauen wir nochmal in den Text von letzter Woche. Wie heißt es da in Vers 16? Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat Bestand in ihm. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich komme zum Schluss und möchte euch nochmal ein paar Fragen stellen. Bist du begeistert von Christus? Kennst du ihn so, wie Paulus ihn vorstellt? Ist er für dich der Größte? Was bedeutet es dir, ein Glied an seinem Körper sein zu dürfen? Prägt das deinen Lebensstil? Was ist es dir wert, ein Teil von ihm sein zu dürfen? Bist du bereit, diese lächerliche Bedingung, ein Leben für ihn zu leben? Versteht mich recht. Lächerlich, wenn wir unsere 70 Jahre, 80, 90 Jahre auf dieser Erde, die wir für ihn leben können, im Vergleich für die Ewigkeit sehen. Dann ist das nur ein Augenschlag. Gott sagt, diesen Augenschlag, den hätte ich gern von dir. Bist du bereit? Darf Gott dir Unannehmlichkeiten aufladen? Unannehmlichkeiten, die vielleicht deinen Willen einschränken? Darf Gott in dein Leben funken und dir einen Platz anweisen? Was machst du mit der Botschaft, die er dir anvertraut hast? Lebst du sie? Aus welcher Kraft lebst du sie? Was wirkt in dir? Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken. Amen.